Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 11, die Verse 8 bis 22. Dort lesen wir: In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, als ein Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaac und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten. Denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Er hielt Gott, der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. So bekam dieser eine Mann, der fast schon tot war, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel oder Sandkörner am Meeresstrand gibt. In solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und sie freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. In solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht und gesagt hatte, durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung. In solchem Vertrauen segnete Isaak seine Söhne Jakob und Esau. Er rechnete fest damit, dass die Segensworte einst in Erfüllung gehen würden. In solchem Vertrauen segnete Jakob vor seinem Tod die beiden Söhne Josefs und gab jedem seinen besonderen Segen. Gestützt auf seinem Wanderstab neigte er sich vor Gott und betete ihn an. In solchem Vertrauen erinnerte Josef vor seinem Tod an den von Gott angekündigten Auszug der Israeliten aus Ägypten und gab Anweisungen, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Liebe Geschwister, wir setzen heute Morgen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und wir befinden uns dabei immer noch im, ich sage mal, populären 11. Kapitel. Ja, in diesem Kapitel, das wahrscheinlich zu den bekanntesten Abschnitten dieser Predigt gehört oder dieser Sammlung von Predigten. Vom Thema her geht es hier in diesem Kapitel um den Glauben der Väter. Beim letzten Mal sind wir in diesen Abschnitt eingestiegen. Ja, da haben wir die Tür zu diesem Kapitel aufgemacht. Da ging es um die Verse 1 bis 7. Und erinnern wir uns, in diesem Eingangsabschnitt ging es da erstmal ganz grundsätzlich um den Glauben. Ja, der Autor, der lieferte da eine Definition des Glaubens. Ja, er machte deutlich, was der Glaube seinem Wesen nach ist. Und dann brachte er schon die ersten Beispiele von Trägern eines solchen Glaubens. Er sprach da von dem Glauben Abels, Henochs und Noachs. Und in unserem heutigen Text nun setzt der Autor diese Reihe fort. Der Chronologie der Heilsgeschichte folgend spricht er da über die Patriarchen, über ihren Glauben. Also letztes Mal ging es um den Glauben von Heiligen vor der Sintflut und heute geht es um den Glauben von Heiligen nach der Sintflut, um den Glauben Abrahams, Isaaks, Jakobs und Josefs. Der Glaube der Patriarchen, so lautet heute Morgen unser Thema, Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Der Glaube der Patriarchen, Punkt 1 heute Morgen, war die maßgebliche Bestimmungsgröße ihres Lebens. Liebe Geschwister, dass es hier in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, um Glauben oder um Vertrauen geht, das ist nicht zu übersehen. Ja, das macht eigentlich schon ein einmaliges Lesen dieses Textes deutlich. Denn wieder und wieder hören wir da diesen gleichlautenden Satzanfang. In solchem Vertrauen, in solchem Vertrauen, in solchem Vertrauen. Oder wie es andere Übersetzungen ausdrücken, durch den Glauben. Insgesamt 8-mal finden wir in diesen 15 Versen diesen gleichlautenden Satzanfang. Und wenn ihr jeder zweite Vers so anfängt, dann ist eines sehr, sehr deutlich. Wir müssen wissen, was der Autor unter dieser Wendung versteht. Ja, wir müssen wissen, was er mit in solchem Vertrauen meint. Denn sonst können wir das, was er hier sagt, nicht verstehen. Oder wir werden es falsch verstehen. Von daher denken wir noch einmal kurz zurück, denken wir noch einmal an die Verse 1 bis 7, an die vom Autor gelieferte Glaubensdefinition. Ich sagte schon, da hat er deutlich gemacht, was er unter Glauben versteht oder unter Vertrauen. Der Autor definierte dort Glaube als eine objektive Wirklichkeit. Er hat gesagt, als eine Wirklichkeit, welche die Zuverlässigkeit des unsichtbaren Wortes Gottes beweist. Ja, die Verlässlichkeit, die Wahrheit dieses Wortes beweist. Also für den Autor ist Glaube oder Vertrauen insoweit zunächst und vor allem etwas Objektives, eine objektive Wirklichkeit. Ja, eine Wirklichkeit, in die Gott selbst den Menschen stellt, indem er sich ihm offenbart, durch die Predigt. Ja, indem er in diesem Wort zum Menschen kommt und ihm die Augen auftut. Ja, denken wir an die verschiedenen Bekehrungsberichte in der Apostelgeschichte. Ja, denken wir beispielsweise an die Pfingstpredigt des Petrus. Ja, da berichtet Lukas von der Wirkung dieser Predigt und er schreibt, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und dann weiter in Vers 41 desselben Kapitels, da ist es, viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Ja, verstehen wir, diese Hörer der Pfingstpredigt, die sahen sich unmittelbar der genannten Wirklichkeit gegenüber, der Wirklichkeit des Glaubens. In der Predigt oder durch die Predigt haben sie diese Wirklichkeit als objektiv erkannt. Ja, weil Gott es ihnen geschenkt hat, weil er ihnen im Hören der Predigt den Glauben geschenkt hat. Oder denken wir an Paulus, an seine Bekehrung, Apostelgeschichte 9. Ja, als ihm die Realität Christi urplötzlich zu Boden wirft. Ja, auch er sah sich unmittelbar dieser objektiven Wirklichkeit gegenüber. Ja, einer Wirklichkeit, die ihn dann später in Philipper 3 schreiben ließ, alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Also, was deutlich werden soll, der Glaube ist eine objektive Realität, es ist eine Wirklichkeit, in die Gott selbst seine Erwählten stellt. Und diese Wirklichkeit, die bewirkt ein neues Denken und ein neues Handeln. Unter anderem eben auch Liebe und Zuversicht zu Gott. Ja, die eben auch in gewisser Weise ein Merkmal des Glaubens ist. Ja, der Autor selbst hatte in Vers 5 gesagt, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Also der Glaube bewirkt neues Denken und neues Handeln. Und er tut dies in gewisser Weise, ich sag mal, automatisch. Insoweit automatisch, als dass das folgerichtig ist. Weil ein Mensch gewöhnlich sein Handeln an der erkannten Wahrheit orientiert. Dr. Kaiser beschreibt das einmal sehr gut. Er schildert da das Beispiel eines Autofahrers, der den Verkehrsfunk hört. Da stellen wir uns vor, wir sitzen im Auto, hören den Verkehrsfunk und da wird ein Stau gemeldet. Dann ist es normalerweise so, dass jemand dann auf Basis dieser Erkenntnis diesen Stau umfährt. Ja, weil er sich daran orientiert, was er als Wahrheit erkannt hat. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Erkennt ein Mensch dessen Wirklichkeit, dann orientiert er sich daran. Je länger, je mehr, weil er sich entsprechend seiner Überzeugungen verhält. Damit ist auch deutlich, der Glaube und auch die Glaubenswerke, die hier im Hebräerbrief geschildert werden, sind dementsprechend keine dem Menschen zurechenbaren Leistungen. Ja, zumindest nicht so, dass der Mensch diese Leistung aus sich selbst heraus produziert. Nein, das Vertrauen und die aus diesem Vertrauen fließenden Werke sind vielmehr logische Folge einer von Gott geschenkten Erkenntnis seiner selbst. Und damit ist hoffentlich klar, was der Autor hier meint, wenn er von solchem Vertrauen spricht oder wenn er vom Glauben spricht. Er meint, dass die betreffende Person in dieser Wirklichkeit gelebt hat. Oder dass Gott selbst diese Person in die Wirklichkeit des Glaubens gestellt hat. In unserem heutigen Abschnitt geht es dabei nun um die Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob und Josef und um ihre Lebensführung. Und der Autor geht hier in seiner Darstellung wie gewohnt sehr strukturiert vor. Wenn ihr euch den Text einmal anguckt, dann ist es so, dass er seine Darstellung in zwei unterschiedliche Abschnitte einteilt. In zwei Abschnitte mit jeweils unterschiedlicher Funktion. Der erste Abschnitt, der umfasst die Verse 8 bis 12 und 17 bis 22. Also den Anfang und das Ende unseres heutigen Predigttextes. In diesen Versen, da betreibt der Autor so etwas wie Einzelanalyse. Ja, dort geht er in chronologischer Form auf das Leben der einzelnen Patriarchen ein. In Vers 8 beginnt er damit Abraham und den Abschluss bildet dann 22. Da spricht er über Josef. Also einmal dieser, ich sag mal, analytische Teil. Am Anfang und am Ende. Und dann im Zentrum dieses analytischen Textteils steht dann ein zweiter Abschnitt. Ja, der umfasst die Verse 13 bis 16. Und dieser Abschnitt, der hat eine andere Funktion. Ja, in diesen Versen geht es dem Autor um eine Zusammenfassung. Ja, hier liefert er, wenn man so will, die Quintessenz der Einzelanalyse. Er fasst dort zusammen, was aus der Lebensführung der Patriarchen zu lernen ist. Oder man könnte sagen, was ihre Lebensführung deutlich macht. Was aber beide Teile durchzieht, ist die positive Beurteilung der Patriarchen. Ja, der Autor lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie gläubig waren, dass sie solche waren, die in der Wirklichkeit Gottes gelebt haben. Er macht klar, der Glaube, das war die maßgebliche Bestimmungsgröße ihres Lebens. Diese 15 Verse durchzieht dieses positive Zeugnis. Und hier frage ich euch mal, verwundert euch dieses Zeugnis nicht ein wenig? Ja, ist dieses Zeugnis nicht ein wenig zu pauschal? Ja, ist es nicht zu positiv? Oder man könnte sagen, ist es nicht zu wenig differenziert? Denn machen wir uns mal klar, die Lebensläufe der Patriarchen, die bieten ja nicht nur Positives, nicht nur Vorbildhaftes. Ja, denken wir beispielsweise an Jakob und an seinen Betrug. Ja, an die Gelegenheit, als er dem erblinden nahen Vater belügt und sich den Segen der Erstgeburt erschleicht. Oder denken wir an Abraham. Ja, selbst dieser Vater des Glaubens, der handelte doch hier und da aus Unglauben. Ja, zumindest kommt es uns so vor, wenn man so manchen Genesis-Bericht liest. Ja, denken wir beispielsweise an die Flucht nach Ägypten, 1. Mose 12, oder seine Flucht nach Gera, 1. Mose 20. Ja, diese beiden Begebenheiten, wo er seine Frau jeweils als seine Schwester ausgibt. Und wir fragen, ja, kann der Autor da wirklich mit Recht dieses durchgehend positive Zeugnis ausstellen? Kann er wirklich sagen, die Patriarchen haben im Glauben gelebt, sie haben Gott vertraut? Antwort, ja. Denn zu glauben heißt ja nicht, sündlos und vollkommen zu sein. Ja, auch den Glaubenden ergreift ja hier und da noch der Unglaube. Er ist doch auch weiterhin Sünder. Und hier können wir uns nochmal an die Frage 60 des Heidelbergers erinnern. Da wird ja auch der Glaube definiert, wird er deutlich gemacht, was ist Glaube? Und da wird der Glaube eben folgendermaßen beschrieben. Ja, was ist wahrer Glaube? Und dann heißt es, dass mich mein Gewissen anklagt, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines hier gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Also hier wird ganz klar, auch Gläubige sind Sünder und das galt natürlich auch für die Patriarchen. Sie waren Sünder, ja, aber gleichzeitig waren sie gläubig, die Gott wohlgefielen. Ja, Gott sah sie in allererster Linie als Gläubige an. Er sah nicht auf ihre Fehler und Schwächen, sondern er sah sie in Christus als vollkommen. Aber die Frage hier ist nun, warum hebt der Autor hier den Glauben der Patriarchen so hervor? Warum führt er im Grunde ihr gesamtes Leben auf diese eine Ursache zurück? Antwort, weil er seinen Hörern deutlich machen will, dass auch die Patriarchen, auch diese Väter des jüdischen Volkes nur im Glauben vor Gott bestehen waren. Ja, allein ihr Vertrauen zu Gott hat sie ihm angenehm gemacht. Und dies hieß dann auch für die Hebräer, auch in ihrem Leben muss der Glaube die maßgebliche Bestimmungsgröße sein und bleiben. Auch sie müssen sich in ihrer Lebensführung an ihren Vorvätern orientieren und im Glauben ausharren, im Glauben bleiben. Eine Abkehr von demselben würde sie in den Untergang führen. Und dies gilt natürlich auch für uns. Auch wir müssen und sollen erkennen, dass allein der Glaube die Größe ist, die uns vor Gott Anerkennung finden lässt. Das war schon immer so und das ist auch jetzt so. Liebe Geschwister, die Patriarchen lebten im Vertrauen zu Gott. Ja, sie richteten sich in ihrer Lebensführung an der Wirklichkeit Gottes aus. So hier das klare Zeugnis des Autors in unserem heutigen Text. Aber das ist nicht alles, was er hier zum Leben der Patriarchen sagt. Der Autor bleibt bei dieser einen Aussage nicht stehen. Er sagt nicht nur, dass unsere Vorväter glaubten, nein, er macht auch deutlich, welche konkreten Folgen dieser Glaube hatte. Konkret spricht er darüber, wie sich ihr Verhältnis zu dieser Welt verändert hat. Und darum wollen wir darauf wollen wir im zweiten Predigtpunkt eingehen. Der Glaube der Patriarchen, Punkt 2 heute Morgen, entfremdete sie voller Überzeugung von dieser Welt. Liebe Geschwister, der Glaube Abrahams und seiner Nachkommen hatte seine Wirkung. Dieser Glaube wirkte sich aus. Auch das können wir unschwer erkennen, wenn wir unseren Text lesen. Denn der Autor schildert hier ja die konkreten Auswirkungen ihres Glaubens. Er macht ja deutlich, was Abraham, Isaak, Jakob und Josef getan haben. Getan haben aufgrund ihres Glaubens. Die Patriarchen hatten Gottes Wort als Wahrheit erkannt und das wirkte sich aus. Und das macht der Autor eben hier an vielen Stellen deutlich. Und interessant ist hier oder bemerkenswert ist hier, dass er hier in vielen oder an vielen Stellen von Heimat spricht oder vom Fremdsein oder vom Gastsein. Ja, hören wir noch einmal auf die Verse 8 bis 10. Ja, da sagt der Autor, in solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, als ein Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten. Und dann später in den Versen 13 bis 16, ja in dem Abschnitt, wo der Autor die Schlussfolgerungen zieht. Ja, da sagt er, in solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht das bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Und wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Also das Leben in der Wirklichkeit Gottes, das wirkte sich bei den Patriarchen aus. Und insbesondere in ihrem Verhältnis zu dieser Welt. Das macht der Autor hier sehr deutlich. Ja, der Glaube, der entfremdete sie von der sie umgebenden Welt. Ja, sehr deutlich wird das hier bei Abraham. Ja, in 1. Mose 12, Vers 1, da lesen wir von der herausrufenden Ansprache Gottes. Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also der Glaube, der machte Abraham in gewisser Weise heimatlos. Ja, dieser Glaube entfremdete ihn von seinem ursprünglichen familiären und sozialen Umfeld. Ja, er musste aus Mesopotamien raus. Aber unser Autor macht deutlich, das war nicht alles. Er macht klar, dass Abraham auch in der Zeit danach heimatlos blieb. Ja, Abraham fand auch danach keine bleibende Heimat. Ja, der Genesis-Bericht gibt das sehr gut wieder. Ja, wenn wir das mal lesen, dann wird uns da berichtet, dass Abraham an verschiedenen Orten im verheißenen Land lebte. Ja, dann wieder eine kurze Zeit in Ägypten, ja, und dann wieder eine kurze Zeit in Gera. Und insgesamt ist deutlich, Abraham blieb heimatlos. Selbst im verheißenen Land, auch da blieb er ein Fremder, er blieb ein Gast, verdeutlicht dadurch, dass er eben mit seiner Familie in Zelten wohnt. Und das nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft. Und Abraham selbst war sich dessen sehr bewusst. Ja, er selbst bezeichnete sich wiederkehrend als Fremder oder als Gast. Ja, in 1. Mose 23, ja, da wird uns vom Tod Sarahs berichtet. Und Abraham sucht dann eine Grabstelle und er wendet sich dann an die Hethiter und er sagt dann in Vers 4 zu denen, ich bin ein Fremder und ich habe nur Gastrecht bei euch. Verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Also Abraham selbst, so sagt es ja auch unser Text hier, bekannte offen, dass er ein Fremder war und nur ein Gast. Und das, was für Abraham galt, das galt auch für seine Nachkommen. Ja, auch sie sahen sich und verstanden sich als Fremde, als Gäste auf Erden. Ja, denken wir an Jakob. 1. Mose 47 berichtet uns vom Zusammentreffen Jakobs mit dem Pharao. Und in Vers 9 bezeugt er davon sich und seinen Vorfahren, 130 Jahre lebe ich jetzt als Fremder auf dieser Erde. Mein Leben ist kurz und leidvoll im Vergleich zu dem meiner Vorfahren, die heimatlos, wie ich auf dieser Erde lebe. Also die Patriarchen waren auf dieser Erde heimatlos, Fremde, Gäste. Und dies nicht nur, weil sie ihre ursprüngliche Heimat zurücklassen mussten. Ja, das macht unser Autor ja in Vers 15 deutlich. Ja, da macht er klar, dass sie auch Mesopotamien nicht mehr als ihre Heimat ansahen. Ja, sie hatten auf dieser Erde schlicht keine Heimat mehr. Und weshalb? Antwort, weil Gott sie dieser Welt entfremdet hatte. Denn mit ihnen geschah das, was unser Herr im hohenpriesterlichen Gebet von allen Christen aussagt, in Johannes 17, Vers 16. Da sagt er, sie, also die Jünger, auch wir, gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Und das galt auch schon für die Patriarchen. Und was hier wichtig ist, und was der Autor auch deutlich machen will, die Patriarchen hatten hiermit offensichtlich gar kein Problem. Nein, im Gegenteil. Sie waren sich dieses Gaststatus bewusst und sie akzeptierten ihn. Ja, wie es in Vers 15 heißt, sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Das bedeutet sicher nicht, dass ihnen dieser Gaststatus immer leicht fiel. Nein, sicherlich werden sie in gewisser Weise auch unter Entfremdung gelitten haben, ja, darunter auf dieser Erde nicht wirklich heimisch zu sein. Aber sie stellten diesen Status nicht in Frage, sie akzeptierten ihn, für sie war das klar. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, ist dies auch uns klar? Sind auch wir uns unseres Gaststatus bewusst? Ja, erkennen wir, dass wir in dieser Welt Fremde sind? Und akzeptieren wir das? Oder anders gefragt, nehmen wir die uns umgebende Welt als etwas Befremdliches wahr? Diese Fragen mussten sich ganz offensichtlich auch die Hebräer stellen. Denn nach allem, was wir wissen, hatten sie gerade hier Probleme. Nun war ihre Situation ungleich schwieriger als unsere. Aber bei den Hebräern war es so, dass sie eben die negativen Folgewirkungen dieser Entfremdung von der Welt ja abzuschütteln suchten. Ja, sie suchten die Anpassung. Sie suchten die Rückkehr in das scheinbar sichere Judentum. Ja, sie wollten nicht noch einmal erleben, was sie schon erlebt hatten. Ja, sie wollten nicht erneut verfolgt werden, nicht erneut eingesperrt, nicht erneut geschlagen werden und vielleicht getötet werden. Menschlich war das verständlich. Aber geistlich wäre dies fatal. Denn eine solche Rückkehr zum Judentum wäre nichts anderes als ein Abfall vom lebendigen Gott. Ein Verrat an Christus mit schrecklichen Folgen. Und damit dies nicht passiert, erinnert der Autor sie hier an die Patriarchen und mit ihnen uns. Sowohl die Hebräer als auch wir müssen uns vor Augen halten, wir gehören nicht zu dieser Welt. Diese Welt ist nicht mehr unsere Heimat. Auch wir sind insoweit heimatlose, fremde Gäste. Und wir müssen diesen Status akzeptieren und die mit diesem Status verbundenen Begleitumstände. Wir müssen uns mutig zu Jesus Christus bekennen. Liebe Geschwister, der Glaube der Patriarchen war die maßgebliche Bestimmungsgröße ihres Lebens. Und das hatte Konsequenzen. Von einer hatten wir schon gehört, der Glaube führte zu einer Entfremdung von dieser Welt. Ja, das Vertrauen auf Gottes Wort brachte die Patriarchen in Distanz zu dieser Welt. Aber diese Entfremdung zur Welt ist nicht die einzige Wirkung des Glaubens. Am Leben der Patriarchen ist noch eine weitere abzulesen, eine weitere Konsequenz. Und auf diese wollen wir zum Schluss auch noch kurz eingehen. Der Glaube der Patriarchen, dritter und letzter Punkt heute Morgen, ließ sie die Erfüllung ihrer Sehnsüchte